Hallo und grüß Gott. Willkommen, liebe Zuhörer, zur Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Ich bin Sabine Böhler und ich freue mich über unseren heutigen Gast, die Bestseller-Autorin und Publizistin Christa Mewes. Sie ist frisch aus einem Kurzurlaub heimgekehrt. Ich darf Christa Mewes jetzt herzlich am Telefon in Uelzen begrüßen. Grüß Sie Gott, Frau Mewes.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Liebe Zuhörer, Christa Mewes ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Seit 40 Jahren versucht sie, die bereits vorhandenen wissenschaftlichen Fakten über die Psychologie, die Entwicklung von Kinder und Jugendlichen im Gedächtnis zu halten und die Erkenntnisse zu verstärken gegen ideologische und laienhafte Umtriebe. Liebe Zuhörer, wir haben gleich einen Vortrag von Christa Mewes, den wir hören. Er ist überschrieben mit der Frage: Bevorzugte Mädchen, benachteiligte Buben? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das ist doch eigentlich genau umgekehrt. Nach wie vor sind die Spitzenpositionen, abgesehen von unserer Bundeskanzlerin und der ein oder anderen Ministerin, doch immer noch die Spitzenpositionen der Wirtschaft. Da dominieren die Männer. Der Frauenanteil in Führungspositionen stieg zwar leicht, die neuesten Zahlen sagen von 22% auf 27%, doch das hat so manche Frau sicherlich weit mehr Anstrengung gekostet als ihre männlichen Mitstreiter. Frauen werden nach wie vor schlechter bezahlt als ihre männlichen Mitbewerber, unabhängig von ihrer Position und der Karriereleiter. Fachleute sprechen hier von einer eindeutigen Lohndiskriminierung. Und dennoch sagt Frau Mewes, Jungen geraten immer mehr ins Hintertreffen. Immer mehr Mädchen machen Abitur. Und das hängt auch damit zusammen, dass auch Mädchen schon in der Schulzeit bevorzugt werden. Also die Frage, bewegen wir uns somit auf einen Wandel zu? Werden in einigen Jahren die Mädchen, also die Frauen sein, die den Männern die Spitzenpositionen streitig machen und nur noch Kinder bekommen, wenn sie einen Partner an der Seite haben, der bereit ist, die Elternzeit in Anspruch zu nehmen? Wird die Elternzeit vielleicht sogar ausgebaut, das gesamte Modell? Wo bewegen wir uns hin, auch in was die Genderfrage betrifft? Wo bewegen wir uns hin? Wird die Frau Frau bleiben? Frau Mewes, jetzt übergebe ich Ihnen das Wort für Ihren Vortrag: Bevorzugte Mädchen, benachteiligte Buben.
Ja, ich hoffe jedenfalls, Sabine Böhler, dass wir dann nach 50 Minuten hier einen Ansatz zu einer Beantwortung dieser Ihrer Frage haben. Unter den projektiven Tests der Kinderpsychotherapeuten gibt es einen altgewohnten, der sich besonderer Beliebtheit erfreut, den sogenannten Phänotest. Er ist für Kinder circa vom 5. Lebensjahr ab besonders gut brauchbar, weil er in einem großen Kasten in übersichtlichen Fächern eine Fülle von Gegenständen in kleinem Format enthält, die dem Kind aus seiner Umwelt bekannt sind. Bäume und Blumen, Autos und Hausrat, Haustiere und wilde Tiere, Puppenmenschen in allen Lebensaltern und bunt bemalte Klötze. Erfahrungsgemäß hat der geöffnete Kasten einen großen Aufforderungscharakter für Kinder bis in die Vorpubertät hinein. Sie machen sich meist unverzüglich daran, auf der leeren Deckelplatte eine Szene zu erstellen, wie es sich der Tester von ihnen erbeten hat. Um zu demonstrieren, wie heute das Kind bei dieser Gelegenheit seine unbewusste Befindlichkeit und sein zentrales Problem zum Ausdruck bringt, habe ich in vielen Vorträgen meinen Zuhörern fotografierte Szenotest-Darstellungen meiner kleinen Patienten vorgelegt. Dabei wurden die Zuhörer, nachdem ohne kasuistische Vorinformation das jeweilige Dia auf der Projektionswand sichtbar geworden war, gefragt, welche Mutmaßung sie über das Geschlecht der kleinen Testperson hätten. Es wurde spontan von den Zuhörern regelmäßig in großer Mehrheit richtig erraten. Dieser kleine Versuch bestätigt eine international erforschte Gegebenheit. Das Interesse von Kindern zeigt schon sehr früh eine geschlechtsspezifische Unterschiedlichkeit. Sie wird darin sichtbar, dass Mädchen und Jungen beim Spielen unterschiedliche Materialien bevorzugen und auch in der Art des Umgangs mit diesen Materialien typisch mädchenhafte und typisch jungenhafte Züge zeigen. Wie meine Zuhörerbefragung erwies, haben die meisten Laien unseres Kulturkreises darüber, was das ist, dieses typisch Junge, typisch Mädchen, eine sichere Vorstellung. Dabei lässt sich das bereits bei den gewählten Gegenständen des Phänotests auszählen. So benutzen zum Beispiel die Jungen wesentlich mehr die Klötze, um daraus Konstruktionen wie Türme, Brücken, Garagen, Straßen, Rennbahnen, Schienen und Hochhäuser herzustellen. Mädchen benutzen die Klötze in geringerer Zahl und wenn, um Stühle, Betten, Sessel und Zimmerwände herzustellen. Sie bevorzugen in ihren Darstellungen häusliche Szenen mit vielen Personen. Sie sind um harmonische Anordnung bemüht und bevorzugen Gegenstände, die der Verschönerung dienen. Felle und Deckchen, Blumen und Rasenstücke. Bei den Jungen dominiert dagegen die Freude am Konstruieren. Und die Verkehrsmittel werden eindeutig öfter gewählt. Das Wissen um die frühe Ausprägung unterschiedlicher Interessen von Jungen und Mädchen, wie jeder Erwachsene der Kinderbeobachtung in der vielfältigsten Weise erfahren kann, ist nicht im Mindesten neu. Es gehört zu den Selbstverständlichkeiten, offenbar bereits sogar der alten Kulturen. Vom Beginn des vergangenen Jahrhunderts an entwickelte auch die experimentelle Psychologie systematische Interessensuntersuchungen. Sie bestätigten die allgemein ersichtlichen Geschlechtsunterschiede und bewahrten bis zum Beginn der 70er Jahre dadurch eine nur geringe Beachtung in der Wissenschaft. Aber dann begann plötzlich, wie aus dem Boden gestampft, ohne jeden wissenschaftlichen Beweis, sich in der Öffentlichkeit die Behauptung auszubreiten, Geschlechtsunterschiede seien keineswegs angeboren, sondern sie würden lediglich durch eine benachteiligte Einstellung gegenüber den Mädchen und Frauen in deren Umfeld hervorgerufen. Diese Ideologie und die daraus erwachsene Bemühung, den Frauen vom Säuglingsalter ab besser gerecht zu werden, fand Eingang vor allem in der Schulpolitik. In dem Bemühen durch möglichst viel Angleichung der Geschlechter aneinander, allen, so sagte man und hoffte man, zu mehr Gerechtigkeit zu verhelfen. Die Zielsetzung führte in der letzten Zeit sogar zu einer weiteren Steigerung dieses Trends. Durch das sogenannte Gender Mainstreaming anzustreben, dass die Geschlechtsunterschiede sich abschleifen würden. So weit, dass jeder schließlich spätestens vom Jugendalter ab darüber nachdenken solle, in welcher Kategorie er überhaupt sein Leben in Zukunft führen wolle, ganz gleich mit welchem genitalen Geschlechtsmerkmal er von Geburt an gekennzeichnet sei. Man könne sich dann sein Geschlecht, seine Lebensart als Mann, obgleich man genital eine Frau sei, wählen oder beziehungsweise auch umoperieren lassen. Diese gezielten Bemühungen, auch durch viel und gesteigerte Koedukation in der Erziehung der Kinder, haben nun zwar noch nicht den gewünschten Erfolg einer totalen Einebnung der Geschlechtsunterschiede erbringen können, aber immerhin einige eindrucksvolle, nachdenklich machende Ergebnisse in Bezug auf die Erfolgsaussichten von Jungen und Mädchen im danach ausgerichteten schulischen Betrieb. Die Mädchen haben nämlich begonnen, den Jungen dort das Wasser abzugraben. Immer mehr Abiturjahrgänge sind von einem Überhang von Mädchen gekennzeichnet. 54% der Mädchen im Gegensatz zu nur 46% Jungen in einem Jahrgang an vielen Schulen und gleichzeitig einen erheblichen Überhang der Jungen in den Sonderschulen. Zum Teil sogar bis zu 70% Jungen. Und dieser Geschlechtsunterschied im Leistungserfolg setzt sich in den weiteren Ausbildungsgängen fort. Die besseren Abiturnoten der Mädchen schlagen bis zum Übergang auf bessere Universitäten durch und machen raschere Abschlüsse möglich, während der obligatorische Wehrdienst bei den Jungen im Verhältnis zu ihren Altersgenossinnen den Zeitpunkt des Anfangs des eigenständigen Verdienens des Lebensunterhalts abermals weiterhin hinausgeschoben werden muss. Ein Weg zu mehr Heiratslust und Familiengründung ist das nicht. Im Gegenteil, bei den jungen Männern schürt diese Entwicklung im Hinblick auf die Karriereleiter die Angst vor der ihn ins Abseits drängenden Powerfrau. Und den Frauen erscheint erfolgreiche, durchgängige Erwerbstätigkeit immer schmackhafter. Ist das als so fortschrittlich und gerecht propagierte moderne Leben vielleicht nichts als ein Selbstmordprogramm einer Gesellschaft, die darauf setzt? Doch dieser nun bereits seit 40 Jahren fortdauernde ideologische Trend hat auch das Interesse der Wissenschaft an der Erforschung der Geschlechtsunterschiede neu angefacht, mit vielen einzelnen hochinteressanten Ergebnissen. Sie geben Hoffnung, dass es bald doch gelingen könnte, die Fehlvorstellung von der angeborenen Gleichheit der Geschlechter so sehr in Frage zu stellen, dass die ideologischen Schulkonzepte einer realistischen und vernünftigen Einschätzung der unterschiedlichen Wesensart und der unterschiedlichen Entwicklung von Jungen und Mädchen, von Schülern und Schülerinnen mit Hilfe neuen sanierenden Schulkonzepten endlich weichen. So hat zum Beispiel in den vergangenen 15 Jahren die Hormonforschung und in ihrem Schlepp die Hirnforschung nachgewiesen, dass die Entstehung der Geschlechtsunterschiede keineswegs eine Sache des XX und des XY-Chromosoms allein ist, sondern dass bereits wenige Wochen nach der Zeugung mithilfe der Ausschüttung zunächst des männlichen Geschlechtshormons Testosteron und dann auch des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen eine Einprägung im Fötus geschieht, der alles das dann zur Folge hat, was seriöse psychologische Forschung der 70er Jahre schon ebenso differenziert herausgefunden hatte, wie mein Zenotest und normale Beobachtung mit einem gesunden Menschenverstand von uns allen. Aber zur Absicherung sollen nun doch in diesem Vortrag im Einzelnen noch diese Unterschiede dargelegt werden. Besonders eindringlich lässt sich durch Untersuchungen an Neugeborenen die Vorstellung entschärfen, dass der kleine Unterschied allein durch Umwelteinflüsse gelernt werde. Schon die Aktivität des Babys unterliegt viel mehr Geschlechtsunterschieden. Die Mädchen lächeln mehr und sie fallen durch feine abgestimmte Bewegungsabläufe auf. Die Jungen zeigen mehr Schreckbewegungen, schlafen weniger, haben eine höhere Reizschwelle für Berührung und Schmerzempfindung, reagieren dann aber heftiger auf sie. Einige Forscher belegen bereits 1972 die wichtige, nun auch von der Neurologin Lise Elliott bestätigten Gegebenheit, dass die Jungen früher und besser auf visuelle und die Mädchen früher und besser auf auditive Signale ansprechen. Zu Deutsch, die Mädchen sind von Anfang an hellhöriger. Bereits 13 Monate alte Kinder zeigen ausgeprägte Unterschiede in der Vorliebe für bestimmte Spielzeugtypen. So verdeutlichte die Psychologin Flatsch-Norrenberg schon. Und diese prägen sich in den folgenden Jahren erheblich aus. Eine englische Studie an 3- bis 5-jährigen Kindern im Kindergarten konstatiert, dass die Mädchen sich lieber sitzend beschäftigen, Büchern malen, Gesellschaft spielen, während sich die Jungen mehr bewegen. Der französische Psychologe René Zazzo hat diese Ergebnisse durch Untersuchungen von Kindern in Vorschulklassen bestätigt. Er fasst zusammen. Zwischen Knaben und Mädchen wurden 3 Hauptunterschiede festgestellt, also bei Grundschulkindern. Erstens die stärkere Bewegungsaktivität und Wildheit der Knaben im Verhältnis 10:1. Zweitens ein stärker entwickelte Kooperation und Soziabilität bei Mädchen mit verbalen Aktivitäten, die mit dieser Kooperation in engem Zusammenhang steht. Das heißt, die Mädchen sprachen viel mehr miteinander und hielten sich mehr aneinander im Verhältnis 3,8:1. Und drittens eine stärker ausgeprägte Tendenz bei den Knaben, sich zu isolieren, freilich nicht in Untätigkeit, sondern bei Aktivitäten des Bauens, die bei den Mädchen verhältnismäßig selten sind. Ebenfalls bereits in den 70er Jahren wurden in der Bundesrepublik Kinder untersucht, deren Eltern aus Überzeugung, so nach dem damals im Schwangersein anti-autoritären Prinzip und mit bewusstem Akzent jegliche Manipulation zur Verstärkung der Geschlechtsunterschiede vermieden. Aber wie war das Ergebnis? Nickel zum Beispiel verglich neben anderen das Sozialverhalten von Kindern aus Kindergärten, deren Eltern noch der üblichen Einstellung im Hinblick auf Geschlechtsunterschiede anhängen, mit einer Kontrollgruppe aus Kinderläden, wie sie damals in Berlin bestanden, in denen auf Beeinflussung durch die Erwachsenen so weitgehend wie möglich verzichtet worden war. Und nun das erstaunliche Ergebnis. Dort zeigte sich, dass sich die Geschlechtsunterschiede zwischen dem Verhalten von Jungen und Mädchen bei Nichtbeeinflussung durch Erwachsenen sehr viel stärker ausprägten. Die Jungen im Kinderladen stellten nachdrücklicher eine Hierarchie her und dominierten über die Mädchen. Der damals auf diesem Sektor maßgebliche Psychologe Ferdinand Merz kommentierte: Das heißt also, dass die plausible Annahme nicht belegt werden kann, dass die Geschlechterrollen durch Erziehung hervorgebracht werden. Die traditionelle Erziehung führt mindestens in manchen Bereichen eher zu einer Abmilderung als zur Verstärkung des Rollenunterschieds. Auch das frühe Sprechenlernen und im statistischen Mittel größere Sprechfreudigkeit der Mädchen wurde mittlerweile sogar durch die von Wernicke erforschte größere Hirnregion dieser Art belegt und dieses, wie auch die größere Hellhörigkeit der Mädchen, könnte ihre größere Soziabilität bedingen. Jedenfalls resümiert die renommierte USA-Hirnforscherin Eleanor McCoppy: Die Mädchen haben die Tendenz, sich zu kleineren Gruppen als die Knaben zusammenzuschließen. Und im Schulalter kann man bei den Mädchen bereits die Tendenz feststellen, eine oder zwei beste Freundinnen zu haben, mit denen sie die meiste Zeit verbringen, während die Knaben Spiele treiben, die eine größere Zahl von Kindern vereinigen. Die Mädchen sind auch ruhiger. Man sieht seltener, wie sie wild herumlaufen, sich anrempeln und Kämpfe stimulieren. Alles Dinge, die man in der Knabengruppe beobachtet. Ein klarer Verhaltensunterschied, so weiter die Forscherin McCoby: Wutausbrüche und Raufereien sind eine Domäne der Jungen. Die Mädchen verprügeln sich selten. Und obwohl ihre verbale Gewandtheit mindestens ebenso groß ist wie diejenigen der Knaben, wenden sie verbale Provokationen und Hänseleien auch weniger gegen ihre Kumpel an. Der große Hang zur Friedfertigkeit prägt sich also nicht allein unter dem zweiten mächtigen Schub des Geschlechtshormons Östrogen in der Pubertät bei den Mädchen aus. Oder auch bei den Jungen der Unterschied durch das Testosteron. Es sind beides Folgen bereits des vorgeburtlichen Hormonschubs und deshalb bereits schon in der Grundschule, schon deshalb im Kindesalter messbar. Oma et al. Kam zu dem Ergebnis, dass die Knaben sehr viel mehr daran interessiert sind, einander zu beherrschen und eine Dominanzhierarchie herzustellen. Er resümiert: Eine durch Rivalitätskämpfe festgelegte Rangordnung, bei denen es Herrscher und Beherrschte gibt, gehört kaum in das Verhaltensrepertoire von Mädchen im Grundschulalter. Und nun die wichtigsten Ergebnisse, die die ungerechte, einseitige Bevorzugung der Mädchen während ihrer Schullaufbahn zu begünstigen begann. In der Anpassung an die Schulklasse, so hat die französische Psychologin Bianca Zazzo festgestellt, schneiden die Mädchen besser ab. Sie beteiligen sich im Durchschnitt mehr im Unterricht, das heißt an schulischen Aktivitäten. Sie passen besser auf, was Lehrer oder Lehrerin von ihnen fordern. Und diese Untersuchung förderte auch eine durchschnittlich bessere motorische Stabilität und eine bessere psychomotorische Kontrolle zutage. Schon die kleinen Grundschülerinnen haben mehr Sitzfleisch als die Jungen und sind besser deswegen für diese Art des Lernens geeignet. Eigenschaften dieser Art lassen vermuten, dass die Mädchen prinzipiell für die heutige Lebensform Schule besser geeignet sind als die Knaben. Und das beweisen die neueren Untersuchungen denn auch. Die Mädchen haben im Allgemeinen eine große Bereitschaft, sich den schulischen Anforderungen zu stellen. Und sie haben deshalb eben auch europaweit die besseren Schulerfolge bei dieser auf Gleichheit abgestellten Unterrichtsform. Nach den Untersuchungen von René Zazzo in französischen Grundschulen ist der Prozentsatz der Kinder, die ein- oder zweimal die Klasse wiederholen, schon im Grundschulalter deutlich bei den Jungen höher als bei den Mädchen. Und das bleibt auch in den späteren Jahrgängen so. Die Mädchen haben auch durchschnittlich die besseren Noten. Bei einer nach Fächern differenzierenden Untersuchung an 1800 hessischen Schülern hatten die Mädchen bessere Noten in Deutsch, die Jungen geringfügig bessere in Rechnen und in Heimatkunde. Die internationale Schülervergleichsstudie PISA bestätigt diese Differenz bei 14-jährigen Kindern. In Deutsch sind die Mädchen den Jungen um 25 Punkte überlegen. Die Jungen in Mathematik aber in geringerem Ausmaß. Der Geschlechterpsychologe Ferdinand Merz betont deshalb mit Recht, dass diese Ergebnisse zwar tendenziell den Ergebnissen in den Intelligenztests entsprechen, aber im Verhältnis zu eigentlichen Begabungen der Mädchen für Mathematik zu gut seien, weil sich der Fleiß und die größere Anpassungsmöglichkeit an die Schulsituation bei den im Grunde doch schwächer für Mathematik begabten Mädchen positiv auf die Schulnoten auswirkt. In Schleswig-Holstein wurde von einer Forschergruppe festgestellt, dass sich für Physik am Ende der 10. Klasse nur noch ein Drittel so viele Mädchen wie Jungen für dieses Fach interessieren. In Physik-Leistungskursen und Studiengängen findet man nur 10% Mädchen. Ähnliche geschlechtsspezifische Präferenzen sind trotz vieler Bemühungen bis heute erhalten geblieben. Die reinen Naturwissenschaften bevorzugen die Herren der Schöpfung weiterhin, sodass an den technischen Hochschulen Studentinnen Seltenheitswert haben. Hingegen in den Sprachwissenschaften und in Lehrberufen dominiert weiterhin das weibliche Geschlecht. Die zahlreichen vergleichenden Untersuchungen der Intelligenz und der Schulleistungen in den verschiedenen Altersstufen von Schülern und Schülerinnen haben insgesamt einen außerordentlich interessanten Geschlechtsunterschied zutage befördert. Die geistige Entfaltung verläuft im männlichen Geschlecht, korrelierend mit der körperlichen Entwicklung, nun auch noch langsamer ab als im weiblichen. Zwar sind die in den Intelligenztests messbaren Unterschiede zwischen den Geschlechtern in Kindheit und Jugend durchschnittlich nicht sehr groß, aber wenn sich welche finden lassen, dann zugunsten der Mädchen. Die heutige verfrühte Reife der Mädchen stellt auch in dieser Hinsicht eine Bevorzugung des weiblichen Geschlechts im Schulbetrieb dar, wenn man sie in Klassen mit Gleichaltrigen unterrichtet. Durch die Schuljahre hindurch, sich steigernd in der Orientierungsstufe, wird unverblümt deutlich, dass die Mädchen im Schulalter praktisch bevorzugt sind. Besonders in einer Schulform, die so viel Wert auf Beteiligung im mündlichen Unterricht Wert legt, punkten sie mit einer besseren Schulfähigkeit, mehr Fleiß, mehr Regelmäßigkeit, mehr Zuhören, mehr Ausdauer, infolgedessen häufig bessere Zensuren und im Durchschnitt eine geringere Zahl von Sitzenbleibern ist einhelliges Resultat in der Forschung. Dieses hat die bereits durchgängige Feminisierung im Abitur und den zum Abitur führenden A-Gruppen hervorgerufen. Die Gleichschaltung der Frau in einer Leistungsgesellschaft, die die Dominanz ihres Konkurrenzkampfes mit dem Mann auf durchhaltenden Schulfleiß setzt, könnte geradezu das bisher noch nie dagewesene Matriarchat in greifbare nahe Verwirklichung bringen? Jedenfalls ist eins klar. Die Wissenschaft hat heute die angeborenen Geschlechtsunterschiede bestätigt. Und deshalb stechen in koedukativen Systemen die Mädchen, die jungen Männer in den Ausscheidungskämpfen unserer Leistungsgesellschaft eben aus. Sie kommen zügiger durch die Schule, sie erwerben rascher einen Berufsabschluss, sie haben weniger Schwierigkeiten mit sich selbst. Sie fahren außerdem auch noch umsichtiger Auto und verursachen weniger Unfälle. Sie sind noch als kleine Mädchen friedfertiger, sanfter, zärtlicher. Sie sind auf der ganzen Linie tüchtig und brauchbar. Kurz, die Frauen laufen unter den heutigen Umständen durch ihre große Schul-, Lebens- und Leistungsfähigkeit den Männern den Rang ab. Geht womöglich in unserer Zeit die Bedeutung und der Wert spezieller Begabungen bei den Jungen, ja mehr noch bei den erwachsenen jungen Männern, verloren? Vielleicht zu unser aller Schaden? Brauchen wir nicht die Technik? Brauchen wir nicht vorzügliche Ingenieure entlassen aus unseren technischen Hochschulen? Brauchen wir nicht auch die hochkünstlerischen Fähigkeiten? Die Konstrukteure, die Architekte, die Straßenbauer, die Tunnelbauer? Dieser Umstand hat offensichtlich für den praktischen Geschlechtsunterschied eine außerordentlich große Bedeutung darüber hinaus, wie ihn zum Beispiel zunächst Eleanor Maccabee festgestellt hat, indem sie präzisiert hat, dass Männer die Fähigkeit haben, viel stärker als die Frauen und die Mädchen räumlich zu sehen. Genauer ausgedrückt, dass die Jungen eine besondere Fähigkeit haben, eine Figur in ihrer Vorstellung sich drehen zu lassen. So hat sie es formuliert. Dieser zunächst uns gar nicht so sehr einleuchtende Unterschied hat aber offensichtlich für den praktischen Geschlechtsunterschied im positiven Bereich für die Jungen und die Männer eine außerordentlich große Bedeutung. Denn diese Begabung bedingt vermutlich das sehr viel größere technische Interesse wie auch das allgemein größere Vermögen der Männer auf technischem Gebiet. Jedenfalls sind bei Tests, die das technische Verständnis prüfen, die Unterschiede sehr groß. Noch ein Zitat. René Zazzu, der Direktor des Psychologischen Instituts in Paris, resümiert: Der Unterschied in der technischen Begabung, der schon zu Beginn der Schulzeit spürbar wird, verstärkt sich mit der Zeit derartig, dass in der Adoleszenz, also in der Zeit zwischen 16 und 20 Jahren, die diesbezüglichen Leistungen der Jungen denen der Mädchen um 50-100% überlegen sein können. Hochbegabungen in Mathematik werden hier allein von den Jungen bestritten. Darüber hinaus, so fährt Zazzu fort, schneiden Männer besser ab, auch beim Lesen von Landkarten und beim Unterscheiden von rechts und links. Es ist nach diesen Untersuchungen also nicht im Mindesten zufällig und verwunderlich, dass es die Männer und nicht die Frauen sind, die die Technik erfunden haben und sich darin fortgesetzt geradezu rasant vervollkommnen. Und die modernen Geschlechterpsychologen sind gewiss auf dem rechten Weg, wenn sie darin einen anlagebedingten Begabungsunterschied erkennen, der sich nur graduell als umweltmodifizierbar erweist, ja, der zum Teil nicht nur auf hormoneller Basis beruht, sondern sogar dadurch Schaltungsunterschiede im Gehirn bewirkt. Ein Unterschied, der ebenfalls erklärt, warum es die Männer waren, die uns in diesen hochtechnisierten Zustand unserer Welt versetzten. Betrachtet man die Darlegungen im Ganzen, so schreibt die USA-Neurologin Whitelson, so legen sie die Vermutung nahe, dass das Gehirn ein nach Geschlechtern differenzierendes Organ ist. Dies bedeutet, dass das Gehirn von Knaben und Mädchen, von Männern und Frauen unterschiedlich funktioniert. Das Erstaunliche ist, dass dies auch bei einem nicht geschlechtsspezifischen Verhalten wie dem kognitiven, also dem Verhalten des Verstehens, der Fall zu sein scheint. So die Neurologin Whitelson. Immer mehr kristallisiert sich also in der Hormonforschung heraus, dass die entscheidenden Geschlechtsunterschiede von der Dosierung der männlichen und weiblichen Geschlechtshormone zunächst im vorgeburtlichen Zustand abhängen. Je höher die Testosteronausschüttung, so erarbeitete zum Beispiel das USA-Forscherpaar Benbo, umso mehr dominiert die Mathematikbegabung und das heißt also die Dominanz des abstrakten Denkens. Je weniger davon, so darf man schließen, umso mehr dürfen wir Frauen sein, was wir gern sind und bleiben wollen. Wesen, die an der lebendigen Konkretion des Lebens vorrangig interessiert sind. Deshalb auch sind Mädchen begabter und viel interessierter an Seelenkunde, an Psychologie, an Psychotherapie, an Soziologie, ebenso wie an Kinderpflege. Deshalb gehört das Reden, Lesen und Schreiben über Menschen und ihre Probleme, über Kindererziehung, Kinderkleidung, Kinderpflege unbedingt zum Interesse der Mädchen. Mädchen sind die, die jetzt im Internet chatten, während die Jungen anderen Gefahren, eben zum Beispiel den Killerspielen, viel mehr ausgesetzt sind. Mädchen und Jungen zeigen in diesem Feld hartnäckig und resistent unterschiedliche Vorlieben im Hinblick auf ihre Interessen, die sich zum Ärger aller Gleichheitsideologen keineswegs dort ausschalten lassen, wo man die Kinder so gleich wie möglich erzieht. Am deutlichsten wird das in der stark differenzierenden Fächerwahl in Gesamtschulen sichtbar, wie auch in der Häufigkeit von Berufswahlen in denjenigen Ländern, in denen hauptsächlich nach dem Gleichheitsprinzip erzogen wird. Noch einmal, die Ideologie der angeblichen Gleichheit von Mann und Frau behauptet ja, dass es, hätte männlicher Machtanspruch die Frauen nicht so widerwärtig unterdrückt und sie in dieses Rollenklischee genötigt, keine geistigen und seelischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern gäbe. Dass es sie infolgedessen in Zukunft nicht mehr geben würde, wenn man Knaben und Mädchen mit möglichst wenig Elternhaus von Anfang an, aber kollektiv und koedukativ erzöge. Also Gleichheit im Kindergarten, am besten durch wenig direkte Beeinflussung der Kinder nach Kinderladenmanier. Gleichheit in den Gesamtschulen, nicht nur durch Koedukation, sondern durch gleiche Lernangebote. Gleichheit selbstverständlich in den Chancen zur Berufsausbildung jeglicher Art. Die vielerseits anberaumten, immer mehr kollektivierten Lebensweisen von Kindern und Jugendlichen heute haben nun aber eben diese verwunderlichen Veränderungen hervorgerufen. Am verblüffendsten unter allen Einzelbefunden muss zumindest für Gleichheitssucher unter den Forschern, die sich immer mehr erhärtende Gegebenheit zeigen, dass sich geschlechtsspezifische Dominanzen und der Koedukation keineswegs abschwächen, sondern eher verstärken. Keine Zeit scheint so sehr geeignet, das Typische der Geschlechtsunterschiede herauszufinden, wie die unsere, in der viele ihrer Wissenschaftler doch zunächst auszogen, um, ich zitiere, die Künstlichkeit des Rollenklischees ausfindig zu machen, um das angebliche Vorurteil vom kleinen Unterschied zwischen Mann und Frau nachdrücklich aus der Welt zu schaffen. Evelyne Sullivan zum Beispiel, eine der wichtigsten Neurologen, ist aber auch eine dieser Frauen, deren wissenschaftliche Wahrhaftigkeit während ihrer Forschungen schließlich über ihre feministischen Hoffnungen siegten. Die schreibt: Mein soziologischer Glaube ist durch Tatsachen, durch hartnäckige Tatsachen, nämlich der Unterschiedlichkeit zwischen Jungen und Mädchen und Männern und Frauen, in Frage gestellt worden. Bei gleich geringer Beeinflussung von Knaben und Mädchen in Kindergärten mit Kinderladenstil treten die typischen Geschlechtsunterschiede also wesentlich mehr in Erscheinung, statt wie erhofft zu verschwinden. Die Jungen verstärken ihr Gerangel miteinander, das schließlich zu Ausscheidungskämpfen zwecks Auslese der körperlichen Stärksten wird. Die Mädchen, moderne, nicht frustrierte, kecke kleine Mädchen, ordnen sich zumindest noch im Vorschulalter bei Laufenlassen der Erziehungsform dieser Hierarchie sogar manchmal noch unter. In Kindergärten traditioneller Art werden hingegen diese Unterschiede nicht so eklatant sichtbar, weil durch die Erzieher die von den Mädchen mehr bevorzugten stilleren Tätigkeiten wie Basteln, Malen, Brettspielen mehr verstärkt werden. In den eher anti-autoritären Unterrichtsweisen in Grundschulen, die noch immer im Schwange sind, tritt hingegen geradezu eine Polarisierung der Geschlechter auf. Mädchen spielen bevorzugt mit Mädchen, Jungen bevorzugt in betonter Ausschließlichkeit mit Jungen. Das Ungleichgewicht zugunsten der Mädchen nötigt in Koedukationsschulen aber nicht nur immer mehr Jungen zu Ehrenrunden, das heißt, sie bleiben sitzen, sondern macht sie als Folge ihrer unzureichenden Konkurrenzfähigkeit mit den Mädchen bei den üblichen Unterrichtsschulen an koedukativen Schulen heute auch gegen diese zunehmend aggressiver. Der Amoklauf des Jugendlichen in Winningen ist in dieser Hinsicht leider ein wenig durchdachtes Menetekel an der Wand der koedukativen Schule gewesen. 8 Mädchen und 3 Lehrerinnen, aber nur einen ausländischen Jungen, brachte dieser Jugendliche in seinem verzweiflungsvollen, selbstmörderischen Hass auf die Weiber um. Denn die Koedukationsschule heute ist zunehmend mehr zu einem Ort einer neuen gegenseitigen Abneigung der Geschlechter geworden. Leider wird aber die Unangemessenheit der Koedukationsschulen, die durch das sich immer mehr ausprägende unterschiedliche Entwicklungstempo und die immer mehr in Erscheinung tretenden Geschlechtsunterschiede gar nicht ins Bewusstsein genommen und erst recht nicht die bedenklichen Folgen. Mit dem Distanzierungstrend weg vom Gegengeschlecht und schließlich dann ja doch auch weg von der Ehe und erst recht von der Familiengründung als Zukunftskonzept. Der zu geringe Abstand der Geschlechter voneinander in der Koedukation hatte ohnehin zur Folge gehabt, dass die Anziehung, die aus der Neugier auf das geheimnisvoll fremde Wesen der Frau für den Mann beziehungsweise dem Bedürfnis der Frau, der Mädchen hin zum Mann erwuchs, verloren ging. Miteinander aufgezogene Geschwister heiraten einander nicht, unabhängig vom Inzesttabu. Auch dann nicht, wenn sie nicht blutsverwandt sind. Die Kibbutz-Forschung hatte dieses Ergebnis längst schon erbracht. Die Mädchen auf den Koedukationsschulen haben darüber hinaus interessanterweise trotz des allgemeinen guten Abschneidens in der Konkurrenz mit den Jungen kein besseres Selbstwertgefühl entwickelt als die Schülerinnen der alten Mädchenschulen. Das erweist sich auch in unserer Mädchengeneration heute als verblüffend negativ. Trotz des oft besseren schulischen Erfolgs werden heute unvergleichbar viel mehr Mädchen psychotherapeutischer Behandlung bedürftig, weil sie an einem ausgeprägten Minderwertigkeitsgefühl leiden. Ausgeprägter als noch vor 40 Jahren, als die Mehrheit der Gymnasien noch monoedukativ war. Über dieser bedenklichen Ursache und Veränderung lassen sich nur Vermutungen anstellen. Die Frau bezieht ihr Selbstwertgefühl sehr viel stärker als das männliche Geschlecht auf Anerkennung, ja Bewunderung durch den Mann für sie, beziehungsweise in der Pubertät und Adoleszenz aus der Hoffnung, einen sich ihr zuwendenden, sie wertschätzenden Lover zu finden. Die den Mädchen abgewandten, gar rüden Mitschüler stehen solcher Hoffnung entgegen. Sie bringen sie zum Erliegen, ehe sie noch aufgekeimt ist. Als Ausweg schlägt die Mädchenseele dann häufig heute einen verkrampften Kurs auf Superleistung und den Schönheitswettbewerb mit den eigenen Geschlechtsgenossinnen an, der heute nun auch bereits bei Schülerinnen als neue Mode weit offen präsentierte Busen bedeutet deshalb ein Anbietungsübermaß. Denn schließlich ist die weibliche Brust eins der stärksten sexuellen Auslöser. Was sagt diese Mode aus? Je mehr junge Männer den Mädchen die kalte Schulter zeigen, umso mehr nötigt der weibliche Trieb zu verstärkter Balz. Das zeigt auch, dass der Jugendsex sich nicht bewährt hat. Denn er ist nicht als Vorbereitung zu Lebensglück und Lebenserfüllung, zu Ehe und erst recht nicht zur Gründung von Familie dienlich gewesen. Vielmehr Trennungsschmerz, viel zu viele Liebesenttäuschungen haben zu einer Distanzierung der Geschlechter voneinander weggeführt, die eher Ehescheu und Single-Mentalität förderten. Von der ehelichen Zunahme chronischer, unfruchtbar machender Frauenkrankheiten ganz abgesehen. Die Erfahrungsbilanz von 40 Jahren durchgängiger Koedukation für Jugendliche hat sich also in fundamentalen Bereichen als bedenklich negativ erwiesen. Die wenigen katholischen Mädchenschulen und die reinen katholischen Jungenschulen hingegen, die oft nur unter zähem Kampf und unermüdlichem Beharrungsvermögen haben existent bleiben können, haben die Feuerprobe unter einem sich als absolut gültig aufblähenden Trend glätzend bestanden. Sie haben die besten Leistungsergebnisse. Diese Erfahrung aber bedarf heute dringend der Konsequenz. Gezüchtete Abneigung gegen den Mann und Machtkampf mit ihm widerspricht letztlich der Schöpfungsordnung. Die Männer und Frauen zu einer ergänzenden gemeinsamen Aufgabe an der Schöpfung beauftragt hat. Das kann deshalb nur destruktive und keine konstruktiven Folgen haben. Der Ruf aber nach einer Reanimierung von Unterrichtsformen, die nach Geschlechtern differenzieren, könnte etwas erbringen, könnte guter Fortschritt werden, wenn, und das ist die Voraussetzung, wenn die Erfahrungen über die unterschiedliche Wesenheit von Mann und Frau, die in den vergangenen Jahren wissenschaftlich so überzeugend untermauert wurden, in ein diesen Ergebnissen entsprechendes Menschenbild eingebracht werden würden. Die spezifische Besonderheit der Frauenseele, ihre besonderen Begabungen zur Soziabilität im musischen, tänzerischen, im Kunsthandwerk, sollte viel mehr Raum gegeben werden, um echte Selbstverwirklichung zu ermöglichen. Ein Brachfeld wartet hier auf eine Beackerung, auf dem die schönsten Früchte möglich werden könnten. Das leichtfertige ideologische Großkonzept hat darüber hinaus erneut bewiesen, mehr Gerechtigkeit entsteht gewiss nicht, wenn man Ungleiche gleich macht, sondern neue Ungerechtigkeit. Durch Gleichmachung von Schulleistung. Jedenfalls entsteht unterprivilegiert einem männlichen Geschlecht, denn seine Chancen werden eher verbaut als verstärkt. Chancen, die der Spätentwicklermann vielleicht hätte zu einer Spitzenleistung nutzen können, wenn man ihm mehr Zeit zu seiner Entfaltung eingeräumt und man ihn womöglich stattdessen zugunsten eines fleißigen Mädchens gar ausgesiebt hätte. Im weiblichen Geschlecht aber entsteht trotz aller scheinbaren Bevorteilung etwas für alle Gefährliches. Die junge Frau gerät in die Gefahr, das Spezifische, das Besondere, ja das Anziehende ihres Frauseins einzubüßen, und damit wird letztlich eine ungute Entwicklung gefördert. Man macht die Frau unwillig und schließlich auch unfähig, sich darauf einzulassen, sich auf die Aufgabe, Mutter zu werden, herzugeben. Man hat es mit List und Tücke ausgetrieben. Mutterschaft für ehrenwert, für gleichwertig oder gar für besonders notwendig, sinnvoll und hochwertig zu halten. Man hat die Frau alles für den Mann bereitgestellt. Auch seine Stresskrankheiten, seine Versuchungen, seine Verzweiflungen, seine Wütereien. Ja, seine Todesarten kann sie nun haben. Aber vor allem die forschrigide Verwirklichung der Gleichheitsideologie auf dem Feld der Geschlechter führt nicht nur zu einer Minderung der Hoffnung einzelner Menschen, ihre Begabungen in diesem Leben zu verwirklichen und dadurch sinnerfüllt glücklich zu werden. Sie dezimiert generell das geistige Niveau unserer Gesellschaft und mindert ihre Hoffnung auf Zukunft. Bilanz: Sie sind von Anfang an verschieden, die Geschlechter. Und sie haben deshalb auch die Verpflichtung, sie ihrer Eigenart gemäß zu erziehen. Wir haben die Verpflichtung zu bewirken, dass gerade in der Phase, in der eine stärkere Auseinanderdifferenzierung geschieht, in der Pubertät, in der die unterschiedlichen Geschlechtshormone, das Östrogen bei den Frauen, das Testosteron bei den Männern in Schüben ausgeschüttet werden, sodass die Differenz noch größer wird, so angemessen erzogen wird, dass wirklich eines Tages eine Ergänzung stattfindet, dass Mann und Frau sich durch die Halbheit, die sie beide verkörpern, zu einer Ganzheit zusammenfinden. Da es Gleichheit unter den Geschöpfen nicht gibt, wird es auch niemals Gerechtigkeit durch Gleichmachung geben können. Man kann die Gerechtigkeit in der Welt nur fördern, wenn man den Menschen in seiner Verschiedenartigkeit als gleichwertig anerkennt und ihm zu seiner spezifischen Entfaltung verhilft. Im Grunde beruht nämlich die Fehlvorstellung, dass die Individuen der Spezies Mensch gleich seien, auf der gefährlichen Idee, dass ein unprogrammiertes Neugeborenes allein durch seine Erziehung zu dem gemacht werden könne, was es später im Erwachsenenalter nach Meinung dieser Macher sein sollte. Letztlich taucht also hinter diesem Gleichheitswahn als Hauptmotiv die alte Versuchung des Menschen auf, sein zu können wie Gott, taucht die Haltung des Prometheus auf, die Goethe unnachahmlich schön formulierte. Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei. Noch eins, Versuche dieser Art, dafür geben besonders das große Offenbarungsbuch und auch die Geschichte Jahrhundertzeugnis. Versuche der Eigenmächtigkeit und der Nichtbeachtung der Schöpfungswirklichkeit sind in Strömen von Blut und Tränen immer wieder gescheitert. Gibt es Lösungen? Und wie müssen sie aussehen? Mir schien es am besten, wir könnten unseren so unterschiedlichen Kindern auf dem schulischen Sektor womöglich denn noch weiter in Koedukationsschulen, aber dort mehr Wahlfreiheit zur Verfügung stellen. Durch ein stärker differenzierendes Geflecht von schulischen Angeboten, jeweils geschlechtsspezifischen Präferenzen. Oder auch reine Mädchenschulen, sowie auch reine Jungenschulen, sollte doch neu diskutiert werden. Denn es ist sehr kurzsichtig, dafür zu kämpfen, dass Männer in Benachteiligungen geraten. Wir brauchen sie doch beide. Und zwar in möglichst bester Entfaltung. Mädchen und Jungen, Frauen, echte Frauen und tüchtige Männer, die verantwortungsbewusst zupacken können, damit wir alle Zukunft haben.
Liebe Freunde von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei Ihrem christlichen Radio. Sie haben soeben einen Vortrag von Christa Mewes gehört über das Thema bevorzugte Mädchen, benachteiligte Buben. Es ging in Ihrem Vortrag dazu, dass die gemeinsame Bildung von Jungen und Mädchen, die Koeduktionsschulen, auch schon die Bildung, die Gleichbehandlung von Kindern, von Jungen und Mädchen in Kindergärten dazu führen, dass die Mädchen den Jungs in der Schule, in der Leistung von dem, wie das Schulsystem aufgefordert ist, den Jungs davon galoppieren. Frau Mewes, Sie haben das so ausgeführt, dass immer mehr Mädchen eben auch Abitur machen, einfach bessere Noten haben. Und jetzt haben Sie das ja ausgebreitet, wie es dazu gekommen ist. Aber das holt ja jetzt wiederum die Eltern, die Großeltern auf die Bühne. Und man kann sich jetzt fragen, ja, sind jetzt die Eltern da mehr gefordert in der Förderung ihrer Kinder? Oder ist es auch nur eine Frage auch der Politik? Weil Sie haben gesagt, man sollte sich Gedanken darüber machen, ob es vielleicht in der Wahl der Fächer mehr Wahlmöglichkeiten für Jungen und Mädchen geben sollte oder ob man vielleicht wieder mehr auch zu reinen Jungen- und reinen Mädchenschulen hingehen sollte.
Mir scheint es doch sehr wichtig zu sein, dass nun etwa wir Mütter und Großmütter nun nicht einfach nur voller Entzücken sind über die fabelhaften Leistungen unserer Töchter und Enkelinnen und wie sie dann nun alle die Universität besetzen und dergleichen mehr, sondern dass wir merken, wir haben auch noch eine andere Erziehungsaufgabe. Wir sollten von Anfang an alles das, was uns lieb und teuer ist, an Interessen, der Konkretion, an dieser Freude am anderen, an den kleinen Kindern, nicht dieses ja schon frauliche, mütterliche Element in den kleinen Mädchen nicht einfach unter den Tisch fallen lassen und sie nur im Chat und belassen, nicht dort ist es zu digital, sondern ihnen auch da Möglichkeiten zu geben, sie zu fördern daran, sich daran zu freuen, dass sie mit ihren jüngeren Geschwistern umgehen oder dass sie sich zum Sitten Nachbarbaby reinholen und dergleichen mehr, dieses als Wert erkennen und weiter ebenso stützen, dass die Frauenseele nicht zu einer Männin entartet und dann nachher den Weg zu sich selbst gar nicht mehr richtig finden kann. Dieses muss als Erkenntnis ins Bewusstsein der Eltern, der Mütter und der Großmütter besonders, aber auch der Väter und der Großväter.
Geben Sie uns noch einen Tipp für die Jungs.
Ja, den Jungen muss man sehr viel stärker gerecht werden. Nicht, dass man, wenn das Element in der Schule nicht zum Tragen kommt, sie durch zusätzliche Freizeitbeschäftigung, durch Kosmosgeschichten und technische Geschenke zu Weihnachten, dieses Interesse so ankurbeln, dass sie nicht verzagen und schließlich sagen, naja, dann werde ich eben, gehe ich eben zur Müllabfuhr. Nicht, oder womöglich vor lauter Wut dazu übergehen, aggressiv zu werden. Nicht, das scheint mir außerordentlich wichtig zu sein. Und natürlich auch meine ich, dass man immer wieder an die Schule appellieren muss, dass man hier nicht so einen gleich zusammengefalteten Mathematikunterricht hat, der den Mädchen und ihrem Fleiß gerade noch gut gerecht wird, aber die Mädchen, die Jungen nicht genug vorbildet für die technischen Hochschulen, sodass sie dann vor dem hohen Leistungssoll dort verzagen und wieder ausgesiebt werden. Das ist alles, beruht alles auf Mangel an Erkenntnis und auf Dominanz der Ideologie, die eben nicht dem Wesen des Menschen entspricht. Sonst wäre ich auch ein begeisterter Anhänger dieser Ideologie, aber sie entspricht nicht dem Wesen des Menschen und sie schadet uns und der Zukunft und dem Glück und der seelischen Gesundheit und der Prosperität unserer Gesellschaft ganz entschieden.
Frau Mewes, herzlichen Dank für den Vortrag und herzlichen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Das Vortragsthema heute lautete bevorzugte Mädchen, benachteiligte Buben, gespickt mit Fakten aus der Psychologie, aus der Forschung. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören möchten, da gibt es die Möglichkeit, auf unserer Homepage horeb.org die Sendung noch mal herunterzuladen und anzuhören oder sich einen Mitschnitt zu bestellen bei unserem CD-Dienst, die Rufnummer 0700 7525 7525. 0. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.